Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.
Wir fahren nach Mallorca, in die Toskana, auf die Kanaren, egal wohin, um angeblich die besten Mountainbike-Trails fahren zu können. Dabei übersehen wir, was vor unserer Haustür möglich ist, zum Beispiel im Pfälzerwald. Erstmal für alle die, die geografisch nicht so richtig fit sind, so wie ich, der Pfälzerwald liegt in der Nähe von Kaiserslautern, also im tiefen Südwesten unseres Landes. Als Norddeutscher ist er schon ganz schön weit weg. Und dennoch erfährt man dann in deinem Buch, lieber Patrick, das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands ist der Pfälzerwald mit mehr als 12.000 Kilometern Wegenetz. Und du hast das Buch geschrieben über ein deutsches Paradies, das Mountainbike-Paradies Pfälzerwald. Wieso haben wir anderen, die nicht gerade in der Nähe vom Pfälzerwald wohnen, diesen Wald eigentlich nicht auf der Pfanne?
Also ehrlich gesagt wundert mich das auch immer wieder. Wie du gesagt hast, dass man eher das Weite sucht und nicht direkt mal nach rechts und links vor der Haustür schaut. Keine Ahnung. Also ich lebe ja schon seit langem im Pfälzerwald und wundere mich immer wieder, warum das so ist. Aber habe auch die Kenntnis, dass es mittlerweile sich auch ein wenig geändert hat. Der Mountainbiker hat sehr wohl den Pfälzerwald oder generell die Mittelgebirge in Deutschland als Revier entdeckt. Und das lohnt sich auch. Ich war ja, wie von dir beschrieben, auch in anderen, vielen anderen Orten. Und jedes Mal, wenn ich zurückkomme von Auslandsreisen, denke ich, wie schön wir es doch haben.
Ja, das denke ich auch. Ich komme gerade aus Ägypten wieder und denke so, Gott, was leben wir in einem gelobten Land leben wir, kann ich anders nicht sagen. Wenn wir in normalen Zeiten so um die Welt reisen, sehen wir irgendwie nie, wie schön unser Land ist, habe ich oft das Gefühl. Und der Vorteil, vielleicht der einzige Vorteil von Corona war, dass wir unser Land entdecken, oder? Hast du gesehen, dass jetzt im Pfälzerwald mehr los ist als vorher?
Ja, das ist in der Tat so. Das spiegelt sich auch wie viele Regionen in Deutschland. Und wenn man dieser doch schlimmen Zeit irgendein kleines positives Wölkchen verpassen wollen, dann ist es tatsächlich so, dass viele Deutschland erfahren haben und auch viele Mountainbiker und so war auch im Pfälzerwald viel mehr los als die vielen Jahre zuvor. Das hat natürlich auch gewisse Dinge im Negativen, aber das Positive überwiegt. Und wenn man dann sieht, dass plötzlich auch Mountainbiker aus viel südlicheren Gefilden, die mir persönlich auch gesagt haben, normalerweise ist ja der Gardasee oder das Finchgau direkt vor unserer Haustür und jetzt mussten wir ja zu euch fahren. Und dann haben sie aber gelächelt und haben gesagt und merken, dass es bei euch ja genauso schön oder noch viel schöner ist. Zentrales Wegenetz, wunderbare Landschaft, sehr viele Felsen und, und. Und das sehe ich sehr wohl als positiver Aspekt.
Ja, also in deinem Buch sind so unglaublich schöne Bilder zu sehen, also von Buntsandsteinfelsen. Das ist mir als Norddeutschem völlig fremd. Und das sieht aus wie auf einem anderen Kontinent. So stelle ich mir irgendwie Australien vor. Und diese Bilder machen ja so Lust, in den Pfälzerwald zu fahren, dass ich ernsthaft überlege, im Sommer einen Abstecher dahin zu machen, wenn ich sowieso nach Frankreich fahre und einfach mal ein paar Tage im Pfälzerwald verbringe mit meinem Mountainbike. Ist das ein bisschen so auch von dir gedacht, dass dieses Buch quasi eine kleine PR für deinen geliebten Pfälzerwald ist?
Ja, natürlich. Sehr gerne im Übrigen. Komm vorbei, wir fahren eine Runde.
Ja, unbedingt, da kommen wir noch zu. Also ich brauche auch Training und alles von dir.
Ja, natürlich ist es so, dass der Pfälzerwald mir mit meiner Heimat besonders am Herzen liegt, weil ich weiß, wie schön das ist, hier ist, aber auch wie entspannt die Menschen alle zumeist sind. Und da ist natürlich das Buch auch gedacht, aber auch um das schon vorhandene Streckennetz mehr zu nutzen und zu sehen, was hier entstanden ist. Also das ist ja auch große Teile des Buches.
Das hat sich ja auch erst so in den letzten 30 Jahren richtig so entwickelt, seitdem es Biosphärenreservat ist, ist das richtig?
Ja, also Der Pfälzer Wald hat sich schon entwickelt in Sachen Tourismus, aber vorrangig, und das wissen ja nur die wenigsten, ist es eigentlich heraus entstanden aus einem sagenhaften Klettergebiet in den 40er und 50er Jahren. 1940, 50 hat man hier tatsächlich die Weltelite des Kletterns vorgefunden,
Wow.
und Rotpunktklettern wurde hier erstmals aus der Taufe gehoben, und daraus entstand dann nicht nur Klettertourismus, sondern auch der Wandertourismus, der natürlich von vielen Regionen im Pfälzerwand sehr gepusht wird und vorrangig als Tourismuszentrum gesehen wird.
Wenn man da jetzt hinfährt, was erwartet mich? Also du schreibst von verträumten und verschlungenen Pfaden. Es geht steil bergauf, dann gibt es auch wieder technisch weniger anspruchsvolle Abfahrten. Also kann da jeder hin? Es gibt romantische Burgen, eben auch mit unglaublichen Bildern, tolle Bewirtung. Kann da einfach jeder hinfahren und sein Niveau und sein Level finden?
Absolut. Der Pfälzerwald ist tatsächlich für jeden geeignet, weil auch innerhalb des Waldes man sämtliche Schwierigkeiten von Wegen antrifft. Die liegen aber eigentlich mehr im mittleren bis einfachen Bereich. Natürlich haben wir auch sehr schwere Wege, die sehr steil sind. Wir haben sehr viele Spitzkehrenwege mit engen Kurven. Aber es ist tatsächlich für jeden geeignet, und jeder, der mit seinem Mountainbike hierher kommt, kommt voll auf seinen Kosten und hat Spaß.
Also ich bin Radfahrer, ja. Ich wohne in Kiel, hier ist plattes Land. Unser einziger Feind ist der Wind. Und fahre natürlich immer und überall hin, benutze quasi nie ein Auto und gucke dann aber immer wieder auch in verschiedene Fahrradmagazine oder eben auch in ein Buch wie deines und denke so, ich kann doch Fahrrad fahren. Und dann sehe ich, nee, Fahrtechnik, das ist nochmal was ganz Eigenes. Das ist so ein bisschen wie der normale Autofahrer, der glaubt, er könnte gut fahren und dann geht er zum ersten Mal auf eine Rennstrecke und merkt, er kann gar nichts. Beschreib mir doch mal, was ist bei Fahrtechnik besonders wichtig? Was muss ich denn da mitnehmen?
Das ist ein gutes Beispiel mit dem Autofahren. Ich übertrage das gerne oft aufs Skifahren oder Snowboarden, wo man ja auch sich fortentwickeln will und Kurse besucht. Und so ist es auch beim Mountainbiken. Es ist immens wichtig, dass man so die Grundlagen der modernen Fahrtechnik ein wenig sich einbehält, weil man dann viel mehr Spaß und Sicherheit auf dem Rad hat. Das fängt mit trivialen Dingen an, wie leichtes Bergabfahren auf anspruchslosen Wegen. Aber sämtliche Fahrtechniken sind mit Bewegungsabläufen verbunden, und hat man die automatisiert, dann kriegt man das Grinsen gar nicht mehr weg, weil alles wie von selbst funktioniert. Und das ist auch meine Intention, der Fahrtechnik-Serie im Buch.
Hat sich denn durch die Entwicklung der Fahrräder, denn da hat sich ja auch so viel getan, hat sich dadurch auch was in der Technik getan im Vergleich zu Mountainbike-Fahren vor 20 Jahren zum Beispiel?
Ganz viel hat sich da getan. Ich würde sogar sagen, die Fahrtechnik hat sich komplett verändert. Deshalb spreche ich bewusst immer von der modernen Fahrtechnik, weil die Mountainbikes haben sich fortentwickelt und ja, zu unserem Vorteil fortentwickelt. Es ist ja nicht nur mit mehr Federweg verbunden, geht man auf die Sattelstütze, die mittlerweile bei vielen, vielen Bikes hydraulisch abgesenkt werden kann und somit der Sattel nicht mehr stört. Die kurzen Vorbauten, die breiten Lenker, die modernen Bikes haben, alles das hat sich natürlich auf die Fahrtechnik ausgewirkt. Ich kann jetzt wirklich sehr gut agieren, weil ich auch die Hilfsmittel wie der besagte breite Lenker, Vorbau und Sattel habe, die mich da unterstützen. Und deshalb hat man danach diese Bewegungsläufe ausgerichtet und hat sie fortentwickelt in den letzten 15, 10 Jahren, und tut es im Übrigen auch jetzt noch.
Ist das so ein bisschen wie die Revolution beim Skilaufen, als das Carving kam?
Ja, kann man so sehen. Also mit dem hohen Sattel zum Beispiel kann ich keine Bike-Neigung betreiben. Und Bike-Neigung im Trail bewirkt, dass ich weniger Lenkfaktor habe und viel dynamischer durch den Trail fahren kann. Und tatsächlich ist es dann, wenn ich das Bike neige, wie beim Skifahren Carven. Das ging früher definitiv nicht, weil der Sattel viel zu hoch stand.
Genau, weil er mich einfach komplett stören würde, weil ich überhaupt nicht in die Neigung
Richtig.
komme. Ja. Würdest du mich als Verräter bezeichnen, wenn ich dir sage, dass ich mir gerade ein E-Bike bestellt habe?
Gar nicht.
Das beruhigt mich.
Das E-Bike oder Pedelec, das ist ja eine moderne Art des Mountainbiken mit Antrieb, das sicherlich sehr viele Vorteile hat und sehr viele Menschen zu unserem Sport bringt. Das durchaus positiv ist, weil man sich auch auf einem Pedelec bewegt. Man muss das natürlich sehr sensibel angehen. Es gibt viele polemische Meinungen über das E-Bike. Da kann man natürlich auch Stunden und Tage lang diskutieren. Fakt ist, dass dieses Gerät, dieses Sportgerät im Markt ist und genutzt wird. Und nach meinem Empfinden überwiegen die positiven Aspekte.
Hast du selbst eins?
Ja, ich habe eins. Ich muss allerdings ganz ehrlich sagen, dass ich es im Pfälzerwald sehr selten nutze. Ich habe mehr Spaß mit einem Bike ohne Antrieb. Das ist aber ganz subjektiv für meinem Empfinden. Ich bin nicht so der den Schnellspaß braucht, der jetzt schnell irgendwo hoch muss, weil er nur Spaß hat bei der Abfahrt. Ich habe bei allem, wenn ich auf dem Rad sitze, habe ich Spaß auch bei der Hochfahrt und dieses kupierte Gelände im Pfälzerwald, es kommt mir entgegen. Man fährt ja nicht lange hoch und schon hat man einen Trail und wird für 5 Minuten Auffahrt belohnt. Also von dem her ist es für mich ideal. Und wie gesagt, ich nutze es eher selten im Pfälzerwald.
Also ich komme ursprünglich aus dem Teutoburger Wald, aus Detmold. Und ein Freund von mir hat da vor 7, 8 Jahren sich ein Mountainbike gekauft, also ein E-Bike. Und ich habe ihn belächelt und habe gesagt, Mensch, wir sind doch keine Opas, wir sind doch keine alten Männer. Da meint er, du spinnst, das eröffnet mir völlig neue Wege. Ich kann plötzlich Berge hochfahren, zum Hermannsdenkmal, gerade hoch. Was vorher völlig undenkbar war, du musstest vorher die Serpentinen hochfahren und plötzlich gehst du halt 20 Grad, 25 Grad, kannst du hochfahren, meint er, mit dem Mountainbike. Und das hätte ihm eine neue Welt eröffnet und er hatte noch nie so viel Spaß beim Fahrradfahren wie mit dem E-Bike. Kannst du das nachvollziehen und würde das für den Pfälzerwald auch gelten?
Total kann ich das nachvollziehen. Es ist natürlich immer ein konditioneller Aspekt, aber auch mit dem E-Mountainbike bin ich sportlich unterwegs. Also wenn ich in meinem Buch an zwei, drei Touren denke, die einen extrem hohen Trailanteil berghoch haben, dann ist es natürlich gefährlich, wenn die Kondition jetzt nicht so gut ist und auch die Fahrtechnik nicht. Diese Trails komplett mit dem Mountainbike zu bewältigen und hier dann ein Pedelec einzusetzen, ist natürlich ein Riesenspaß. Ja, weil ich kann nahezu den ganzen Trail berghoch, ohne jetzt wirklich mich sehr hoch anzustrengen, fahren. Und deshalb kann ich das absolut nachvollziehen. Man muss es so ein bisschen als auch anderes Sportgerät sehen, wo auch der Fokus mehr auf der spaßigen Auffahrt liegt. Aber man kann da sehr wohl auch im Pfälzerwald sehr technisch berghoch fahren. Und deshalb sind nahezu alle Touren auch in meinem Buch E-Bike geeignet, was ich explizit ja auch ausschreibe.
Viele unserer Hörerinnen und Hörer kommen vom Wassersport. Das ist einfach, viele Abenteuer finden halt auf dem Wasser statt, die wir eben in Büchern und in diesem Podcast behandeln. Aber ich weiß, es gibt auch so viele, die neue Dinge ausprobieren wollen, die neugierig sind, die gerne mal so einen Mountainbike-Urlaub machen wollen würden. Wenn ich jetzt mir denke, okay, Pfälzerwald, das ist sozusagen das Ziel in Deutschland, da kann jeder hin, das ist jetzt auch nicht am Ende der Welt. Woran muss ich denken? Was muss ich außer meinem Fahrrad, was muss ich mitbringen an Ausrüstung zum Beispiel?
Also neben dem sicherlich funktionsfähig und gewarteten Bike ist absolut das wichtigste Utensil ist der Helm. Das ist ja im Wassersport, so glaube ich zumindest, nicht immer so oder gar
Ja,
nicht.
kommt auf den Sport an, ne? Also neuerdings mit dem Foilen, das ist, wenn man so quasi über dem Wasser schwebt, auf so einer Art Wing unter Wasser.
Okay.
Das sind unglaublich gefährliche Dinger, weil die sehr, sehr schnell werden. Und wenn du das gegen den Kopf kriegst, dann war's das. Deshalb,
Ah,
da
okay.
tragen mittlerweile fast alle Wassersportler einen Helm und ansonsten quasi nie.
Nee, deshalb ist der Helm aber beim Mountainbiken, der ist essentiell wichtig. Also erklärt sich von selbst,
Klar.
schützt nicht nur vor Stürzen, sondern herabfallende kleinere Zweige oder wenn man da dagegen fährt.
Ja.
Also ganz sicher der Helm, aber ich empfehle auch immer mit Brille, ob das jetzt die Sonnenbrille herkömmlich ist oder eine idealerweise eine explizite Mountainbike- oder Radbrille und mit Handschuhen zu fahren. Im Pfälzerwald ist es oft so, jetzt gerade, wo die Natur in den nächsten 4 Wochen ja explodiert, dass frische Zweige und Äste in den Weg hineinragen und wenn man dann da vorbeifährt, dann ist es auch gut, wenn man einen Schutz an den Händen und wie gesagt an den Augen eher hat. Also das würde ich immer empfehlen dazu, mit dem Rad unterwegs zu sein, heißt natürlich auch vor Pannen mit Bike geschützt zu sein, also ein kleines Werkzeug, ein Mini-Tool mit so den Dingen, Werkzeuge, die man normal benötigt und natürlich Schlauch und Pumpe, falls man tatsächlich mal eine Radpanne hat. Also das würde ich grundsätzlich so als Grundausstattung empfehlen.
Was ist mit Rückenprotektor, so wie beim Skilaufen, oder ist das übertrieben? Nerven die eigentlich bei der Bewegungsfreiheit?
Ja, also es gibt ja mittlerweile ganz viele Rucksäcke, die den Rückenprotektor integriert haben. Also so einen nutze ich auch und da bin ich auch recht dankbar drum. Weil man da letztendlich nicht nur geschützt ist, sondern auch weitere Utensilien wie Jacke, Wechselkleidung, ein bisschen Verpflegung noch rein bekommt. Explizit Rückenprotektoren, die man jetzt drunter zieht, erachte ich jetzt bei den Touren nicht unbedingt für notwendig. Das ist aber subjektiv. Es kommt natürlich auf die Fahrtechnik an. Da wir uns aber eigentlich nur auf Naturwegen bewegen, dann sollte eh die Geschwindigkeit immer angepasst sein. Deshalb ist da so eine grobe Verletzung nicht unbedingt gängig. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen wollen.
Okay, wie gefährlich ist denn das?
Ja, wir betreiben einen gefahrengeneigten Sport, ja, sage ich gerne beim Mountainbiken, um auch meine Teilnehmer bei Kursen und Touren so ein bisschen zu sensibilisieren. Grundsätzlich ist es nicht sehr gefährlich, aber es kommt halt auf die persönliche Fahrtechnik an. Und so gewisse Dinge, Grundregeln bei der Fahrtechnik, wie steige ich vor einer Stelle, die ich nicht befahren kann, sicher ab? Oder wie stehe ich richtig auf dem Bike? Das ist natürlich ganz wichtig, um sicher unterwegs zu sein. Und wenn man das so ein wenig verinnerlicht hat, dann ist Mountainbiken gar nicht gefährlich. Zumindest nicht im Pfälzerwald.
Wenn ich da jetzt hinkomme im Sommer, und ich hätte gerne ein bisschen mehr Technik, weil ich hatte noch nie im Fahrradfahren eine Technikschulung, ich glaube, sowas wie ein Fahrradausweis oder so in der Grundschule gemacht und das war's dann. Da könnte ich aber zu dir kommen in deine, du hast so eine Art Schule, Trail Rock, ist das richtig?
Genau.
Und da bringst du einem dann die Technik bei. Wie funktioniert das? Wie läuft das dann? Geht man dann mit dir als Einzeltraining in den Pfälzerwald und du zeigst einem die Technik und man fährt nach und du verbesserst? So in die Richtung?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir Gruppenkurse anbieten, und in diesen Kursen wirklich sehr ausführlich an einem, mindestens an einem Tag, meist sogar an 2 Tagen, den Teilnehmern die Fahrtechnik näher bringen. Und da geht es eigentlich nicht nur um die Fahrtechnik, sondern es geht auch um Biketechnik, es geht um die Sicherheit, es geht um Regeln im Wald. Also wir haben so ein Paket geschnürt, das dem Mountainbiker so ein bisschen runder in seiner Sichtweise macht. Wir machen einen sehr ausführlichen Bike-Check mit allen Teilnehmernrädern. Wir geben Tipps zur Einstellung, wie stelle ich die Bremse richtig ein, dass ich mit einem, maximal 2 Fingern bremsen kann, wie ist die Einstellung bei Gabel und Dämpfer vorzunehmen, wie steht der Sattel und so weiter. Das sind die Grundlagen. Und dann gehen wir natürlich auch sehr intensiv in die einzelnen Fahrtechniken, je nach Level. Es gibt bei uns 3 bis 4 Levels. Da beginnen wir im Level 1 mit den absoluten Basics für diejenigen, die noch wenig Erfahrung haben. Und das geht dann hoch bis zu Level 4. Und wir empfehlen jedem Mountainbiker wirklich diese Stufen der Levels einfach durchzugehen, weil man diese ganzen Bewegungsabläufe dann viel besser automatisiert, viel mehr lernt in den Grundlagen und dann auch erweiterte Fahrtechniken wie Hinterrad versetzen oder Manual Wheelie, was es so alles gibt, erlernen kann. Und das ist uns wichtig und deshalb ist es auch sehr zeitintensiv, diese Kurse, aber uns bestätigen alle Teilnehmer immer, dass sie nahezu andere Biker werden nach unseren Kursen.
Ja, das glaube ich sofort. Also ich würde total gerne so einen Kurs machen und frage mich natürlich, wie du da hingekommen bist. Also ich hatte vor kurzem den Uli Stanschuh im Podcast hier. Ja, der hat ja quasi das Mountainbike nach Europa gebracht. Also ein Visionär, ein Freak. Und das Mountainbike gibt es ja noch gar nicht so lang. Man denkt ja immer irgendwie, das gibt es ja schon immer, seitdem wir denken können. Aber es kam erst in den 80ern und ab den 90ern war es eigentlich erst gängig, dass überhaupt diese Dinger überall rumfuhren. Wie bist du dazu gekommen?
Also ich hatte zum einen das große Glück, dass wir in meinem ehemaligen Wohnhaus direkt in der Straße einen Bikeshop hatten.
Ja, das ist
Und
schon mal gut.
dieser Bikeshop hat mich irgendwie immer angezogen. Also ich war da wirklich ständig und habe mir die Räder angeschaut und was es so Neues gibt. Und die hatten tatsächlich irgendwann so ein Mountainbike da stehen. Und das hat mich fasziniert. Von Beginn an mit diesen breiten Reifen. Und ich dachte, jetzt bist du bisher mit deinem klapprigen Rad, mit schmalen Reifen schon im Wald rumgefahren. Wie wäre das jetzt mit so einem Rad? Und ich konnte dann meinen Bruder überzeugen, dass wir uns gemeinsam dieses Rad kaufen. Und ab da war es eigentlich um mich geschehen. Man hat dann immer so ein bisschen Pausen gemacht. Aber dieses Mountainbike hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich bin dann wirklich überall rumgefahren, habe einiges ausprobiert. Man musste natürlich auch Lehrgeld zahlen. Ja.
Mhm, klar.
Viele, viele kleine und größere Stürze, aber das war irgendwie auch so ein Lernprozess. Und da bin ich dann dabei geblieben, bis die Räder halt dann wirklich mit Vollfederung und so weiter sich fortentwickelt haben. Also ich bin da immer so ein bisschen am Ball geblieben und das hat mich nicht mehr losgelassen.
Also, du hast dein erstes Buch geschrieben, das Mountainbike-Paradies Pfälzerwald. Wie war es für dich? Man muss ja sagen, jemand mit deiner Erfahrung endlich so ein Buch zu schreiben. Also, wie kam es überhaupt dazu und wie war es für dich?
Also es kam dazu, dass ich das schon länger im Kopf hatte, weil ein vergleichbares Buch über den Pfälzerwald gibt es noch nicht. Also wo sich wirklich projiziert auf das Mountainbiken konzentriert. Und das hatte ich schon länger im Kopf. Und dann muss man natürlich abwägen, wie gehe ich daran und wen bekomme ich als Partner, als Verleger. Und es hat sich immer weiter fortentwickelt und ich habe dann halt diese Touren teilweise entwickelt, teilweise ist es ein ausgeschildertes Tourennetz, wo ich dann explizit beschreibe mit Tipps, was so außen rum liegt. Und dann, ja, hab ich zum Glück dann den Delius Glasing Verlag als Verleger bekommen und dann ging es los.
Dich viel Arbeit, richtig.
Ja, also natürlich ist man viel damit beschäftigt, aber das macht ja auch Spaß. Ja, also die Touren nachfahren, beschreiben, Bilderproduktion, also das habe ich schon eigentlich sehr genossen.
Ach super, weil ich empfinde Buchschreiben häufig als ganz schöne Quälerei, aber das war bei dir nicht so.
Nee, gar nicht, gar nicht. Es hat mir riesig Spaß gemacht, weil ich gesehen habe, wie das auch wächst, weil ich auch eine gute Zusammenarbeit hatte, wertschätzend und ständig mit Absprachen. Also, nee, das hat mich jetzt nicht so beschäftigt, sondern das war eine sehr spaßige Sache.
Ach schön. Also das liest sich auch spaßig, dein Buch. Mir hat es total gefallen und vor allem, es hat mich wirklich dazu gebracht, oh, ich habe so Bock auf eine gute Mountainbike-Tour. Und warum nicht in dem Pfälzer Wald? Also Teutoburger Wald ist mir eigentlich zu öde, was meine Heimat ist. Im Norden finde ich es auch zu öde. Also ich verspreche dir hiermit, ich komme im Spätsommer in den Pfälzer Wald und dann würde ich super gerne einen Kurs bei dir buchen und dann mal ein paar Touren da abfahren.
Sehr gerne, danke dir.
Patrick, vielen Dank. Viel Erfolg mit deinem Buch Mountainbike Paradies Pfälzerwald. 25 Touren für die ganze Familie. Ich hoffe, es schlägt ein und der Pfälzerwald wird nicht zu voll sein, wenn ich dann komme.
Das hoffe ich auch, das hoffe ich auch. Danke dir auch für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das war von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.